Ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Hier ist einiges diese Woche los. Am Mittwoch wird das Thema sein, kaufe aus die Zeit. Die Zeit eilt so schnell dahin, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. So, und dann am Donnerstag um 16 Uhr, wir werden hier Gemeinde-Adventsfeier haben. Auch da seid ihr alle ganz, ganz herzlich eingeladen. Backt Kuchen und Torten und macht so viele Gebäck. Wir wollen ein Fest feiern. Unser Heiland ist auf diese Welt gekommen, wir wollen uns darüber Gedanken machen, aber auch viel Gemeinschaft miteinander haben. Bring also ein gutes Herz mit und Freude und Gott möge dich da segnen. Dann am Freitag wird das Thema sein, deine Identität in Jesus, und Samstag göttliche Impulse, was das alles so ist und was das alles bedeutet. Und am Sonntag, Gott will dein Bestes. Gott will dein Allerbestes. Praise Gott. Das sind so die Gedanken. Heute rede ich über Advent als Einstieg. Bisschen vielleicht ungewöhnlich. Auch ein bisschen mit der Kinderweihe und mit allem, was da zusammenhängt. Weißt du, das ist das ganze Leben. Von Anfang bis zum Sarg, zum Grab. Weißt du, das ist das Leben. Das ist Advent. Wir bereiten uns auf die Ewigkeit zu. Macht Bahn dem, der da kommt, im Namen des Herrn. So, Advent. Das heißt, verstehe die Zeichen der Zeit, was alles sich ereignet um uns herum. Sind Kleinigkeiten vielleicht manchmal, aber diese Kleinigkeiten, die tragen alles zusammen. Dieses Puzzle, was in der Welt Kriege, Stürme, Katastrophen, Gerichte, Erfolge, was der Mensch alles macht. Guck mal, der landet schon auf einem Kometen. Kannst du dir vorstellen, wozu wir Menschen in der Lage sind? Dank unserer Intelligenz, dank unseres Wissens. Weißt du, wir dürfen nichts verachten. Alles hat Gott gegeben und alles kommt von Gott und alles hat ein Ziel in unserem Leben. Große Ereignisse, auch ganz besonders der Wiederkunft Jesu, werfen ihre Schatten voraus. Die Zeit der Gnade läuft bald aus. Ich habe diese Woche über die Gnade gesprochen. Wie lange dauert diese Gnade? Solange du lebst, ist Gnadenzeit. Wenn wir nicht mehr da sind, hört die Gnade auf, automatisch. Aber dann ist es wichtig, dass wir hier, solange wir gelebt haben, die Gnade ausgekauft haben, die Zeit genützt haben. Das ist so wichtig. Kaufe aus die Zeit. Das wird also auch eines nächsten Themen sein am Mittwoch. Bis dahin werde ich mal versuchen, in die Tiefe zu gehen. Unser Herr Jesus kommt. Die Herren dieser Welt gehen. Sie sind nacheinander gekommen und gegangen, aber Jesus, er kommt. Kannst du Amen sagen? Ich freue mich auf die Wiederkunft Jesu und bereite mich auch innerlich vor. Unser Herr kommt, um das Unrecht aus der Welt zu beseitigen, die Lieblosigkeit, den Neid, den Hass, die Lüge, den Betrug, was so alles in der Welt gang und gäbe und ganz normal ist, das wird der Herr Jesus beseitigen. Mit einem eisernen Besen wird er durchkehren. Da können sich die Herren, die Kanzler, die Präsidenten, die Könige, die Fürsten sich auf was bereit oder gefasst machen. Er wird die Ausbeutung beseitigen. Da wird es nicht mehr Hartz IV geben, Arbeitslosigkeit geben oder Rente geben. Von wegen, wir werden voll Glück und Freude sein und wir werden genießen, 12-mal im Jahr ernten. Wenn das Reich Gottes einmal anbricht. Christen haben lang und ja schon seit 2000 Jahren beten sie in allen Winkeln dieser Erde, dein Reich komme, erlöse uns von dem Bösen oder vom Übel. Wir beten und Jesus wird dieses Gebet erhören und er wird nicht ausbleiben. Was der Herr versprochen hat, das wird er in Erfüllung bringen. Jesus kommt, um auf dieser Erde hier sein Reich aufzurichten, sein Friedensreich, dieses messianische Reich, das Paradies auf Erden. Das eigentlich, was Adam von Gott bekommen hat und missbraucht und verschandelt hat, das wird der Herr Jesus wiederherstellen und wieder aufbauen, um Frieden in dieser Welt zu bringen. Und zwar für 1000 Jahre. So lange wie Adam gelebt hat. Weißt du, was Adam alles hätte machen können im Garten Eden? Aber das hat er vermasselt. Und Jesus kommt und wird das messianische Reich wiederherstellen, dass das Kind am Loch der Otter spielt. Kannst du dir vorstellen, das kleine Baby spielt am Loch der Otter, hält die Schlange hoch, wird keine Furcht haben, der Löwe wird Gras fressen, der Tod wird endgültig beseitigt sein, es wird nichts mehr Negatives geben auf diesem Planeten. Bei seinem ersten Kommen des Herrn Jesus, da hat Jesus bewiesen, ich bin das, was Adam nicht gewesen ist. Ich bin Gott gehorsam, ich bin Gott untertan, dein Wille geschehe. Der Herr Jesus, als er hier über diese Erde ging, hat nur den Willen Gottes getan, Gott verherrlicht, Gott die Erde gegeben, auf Gott gehört. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Bei seinem zweiten Kommen, da ist nicht mehr Erniedrigung, sondern da wird er die Kinder Gottes, das Volk Gottes, die Menschen, die an ihn geglaubt haben, wird er in der Position bringen. Bei seinem zweiten Kommen, wenn du Offenbarung 19 liest, da wird die Erde von der Schlange gereinigt werden. Die neue Schöpfung wird wiederhergestellt, wird Eden ähnlich sein. Offenbarung 20, Vers 4, da wird beschrieben, die tausendjährige Herrschaft Jesu, da, ja, die ganze Lebensspanne eines Adams vor der Sintflut, der ist über 900 Jahre alt geworden. Also da, wo er sterblich war, da wird die Herrschaft Jesu groß gemacht und die Herrschaft Gottes groß gemacht hier auf dieser Erde. Adam in Eden vermochte das nicht. Er ist verführt worden. Aber die Menschen, die an Jesus glauben, und ich sage, da werden Tausende sein. Meine Bibel sagt einmal, er wird mit tausenden Heiligen kommen. Nicht nur mit einem, dass er Jesus kommt. Nein, der Herr Jesus wird mit tausend Heiligen kommen, die entrückt worden sind von dieser Erde, die mit Gott einverstanden waren, die Gott geliebt haben, angefangen von dem Schächer. Du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. So, Jesus hat die gleichen Umstände, die gleichen Situationen gehabt, die Gläubigen ebenfalls, die lebten in Anfechtung, in Versuchung, in Kämpfen. Und ich werde etwas über diese Adventskämpfe sprechen, was Adventskämpfe sind. Jesus Christus hat gesiegt und jetzt beginnt der Sieg, sich durchzusetzen, Stück für Stück in dieser Welt, in unserem Leben, ganz persönlich. Adam führte die Niederlage ein und Jesus führt den Sieg ein. Und wir sind zum Gewinnen erwählt, berufen, geboren. Epheser Kapitel 2, Vers 4. Ich werde einige Bibelstellen lesen, um das zu begründen, dass du glaubst und dass du verstehst. Nicht nur, weil der Herr Matthäus das sagt, sondern weil das Wort Gottes so sagt. Und Gottes Wort ist Kraft und Leben für uns. Und da heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Niemand muss sich rühmen, jetzt, ich hab's geschafft. Ich hab's gemacht. Nein, was du bist, was ich bin, was wir sind, was wir sein werden, wir sind allein aus Gnaden selig geworden. Heißt es, aus Gnaden seid ihr selig geworden. Und er hat uns auferweckt. Glaub doch nicht, dass du selber da aus dem Grab auferstehst. Du wirst die Tür nicht mehr finden, wenn du im Sarg mal bist. Verstehst du? Du wirst fragen, wo bin ich denn gelandet? Die Erde ist schon ein paar Mal umgeflügt, umgewälzt und hat sich so viel verändert. Plötzlich wacht, wenn du selber auferweckt werden würdest, plötzlich stehst du in einer Welt, du sagst, wo bin ich denn? Die haben Schießpulver. Die sprechen eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Kultur, Computer. Ich kenne mich gar nicht aus. Stell dir mal vor, einer aus der Zeit von Napoleon würde auferstehen. Der würde gar nicht zurechtkommen. Autos und was so alles so gang und gäbe ist. Deshalb, er hat uns auferweckt. Nicht wir selber. Er hat uns eingesetzt im Himmel mit Jesus Christus, dass wir diese überschwängliche Gnade ausleben, sein Reichtum, seine Güte, seine Herrlichkeit. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist, ein Geschenk, dass ich glauben kann. Und es ist Gnade, dass du glauben kannst. Das ist nicht selbstverständlich. Viele bemühen sich und schlagen sich den Kopf ein und kommen nicht durch. Aber du darfst glauben, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Du kannst wie ein Kind glauben, aber lieber Vater. So, denn wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus. Wie schön dieses Büblein gelacht hat. Ist es nicht schön? Gott möge es Kind segnen. So, denn wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus. Ich habe gedacht, der versteht alles. Und ich glaube, der versteht auch alles. Weißt du, Kinder, die sind ganz woanders. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Wir sind hier, um die Herrschaft Jesu vorzubereiten. Wir sind hier, um das Reich Gottes zu bauen. Wir sind hier, um die Erde mit Herrlichkeit zu füllen. Das ist unser Auftrag, unsere Sendung. Hebräer 12, Vers 22. Ihr seid gekommen zu dem Berg und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung der Gemeinde der Erstgeborenen. Ihr seid hier gekommen. Und du bist heute Morgen nicht irgendwo zufällig in der Nazareth-Kirchstraße 51. Das ist eine Führung Gottes. Du bist gezogen worden vom Heiligen Geist. So, du gehörst zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben ist. Und wo Gott der Herr ist über die vollendeten Geister und die Gerechten und zu dem Mittler des Bundes seid ihr gekommen, zu Jesus Christus, zu dem Blut der Besprengung. Jesus hat uns eingeladen, seine Herrschaft an seiner Herrschaft teilzuhaben. Und zwar nicht für 1000 Jahre. Weißt du, das 1000-jährige Reich ist nur ein Symbol. Das 1000-jährige Reich, dieses messianische Reich, muss sein, damit Jesus beweist, Satan, die Gnade ist stärker als das Gesetz. Und die Liebe Gottes ist größer als das Gesetz. Und Jesus beweist in 1000 Jahren, dass die Erde ganz anders regiert werden kann. Durch die Gnade Gottes. Und dass das Leben ganz anders gelebt werden kann, als man sich so von intellektuellem und wissenschaftlichen und philosophischen und theologischen Vorstellungen sich das Leben zurechtmacht. Sollte Gott gesagt haben? Ja, Gott hatte gesagt, ihr werdet sein wie ich. Und ihr werdet heilig sein, ihr werdet vollkommen sein, ihr werdet gerecht sein. Und das kann der Mensch werden, aus der Gnade. Nicht durch Anstrengung, und der nach dem Apfel greift und da denkt, jetzt habe ich es geschafft. Wir schaffen aus uns gar nichts. Was wir sind, sind allein aus Gnaden. In Judas Kapitel 14 und 15, Vers 14 und 15. Henoch, der siebte nach Adam, hat geweissagt. Und er sagte, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen. Schon der siebte nach Adam, der wusste, der Herr kommt nicht allein. Jesus kommt nicht allein. Er kommt mit tausenden Heiligen. Das ist Advent. Und jetzt sind wir gerade in der Adventsvorbereitung. Er kommt mit Macht und Herrlichkeit und kommt mit vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen, die in gottlosem Wesen sich bewegen und gottlos sind und die gottlos geworden sind, diese frechen, gottlosen Sünder. Der Herr kommt, um sein Reich aufzurichten. Und du bist ein Teil des Reiches Gottes. Weißt du, du bist ein Teil der Adventgeschichte. Nicht nur der Simeon und die Hanna und die Hirten und die Weisen vom Morgenland und der Johannes der Täufer. Nein, du und ich, wir sind Wegbereiter des Herrn. Ich bin begeistert. Du nicht? Wunderbar. Halleluja. Praise God. Jesus kommt nicht allein, sondern mit Tausenden und Abertausenden Heiligen. Und ich werde einer davon sein. Und du auch. Er kommt. Und wir werden siegreich in Ritterrüstung kommen und mit, ja, gepanzert. Unser Panzer wird nicht aus Metall oder Gusseisen sein, sondern aus Silber und Gold und Edelsteine. Lob und Dank. Jesu Armee besteht aus Heiligen, aus Überwindern. Alle, die so geworden sind wie Jesus. Weißt du, wir sind Jesus ähnlich geworden. Deshalb, wir sind in dieser Welt, um Jesus auszuleben. Das ist Advent. Jesus zu verwirklichen. Und wir werden dann mit ihm 1000 Jahre stehen und regieren und die Sachen verwalten. Und es sind Menschen, die hinter Jesus stehen, die für Jesus einstehen. Groß oder klein. Es waren und sind immer nur Einzelne, die Jesus gefunden haben und die Jesus gedient haben und Jesus begegnet sind. Aber die Adventsgestalten waren immer Einzelne, nie die Masse. Das ganze Jerusalem erschrak, als sie hörten, der König ist geboren. Die fingen an zu zittern. Es waren Einzelne, die glaubten und Gott erlebten und Jesus erlebten und begeistert waren und erfüllt waren. Da kommt doch die Mutter Maria zu der Elisabeth und plötzlich hüpft das Baby im Bauch der Mutter und sagt, Mutti, was? Das kommt der Heilige und ich bin auch einer davon. Und guck mal, Johannes und Jesus waren fast gleich alt, nur 6 Monate Unterschied. Und guck mal, was möglich ist, deshalb, wenn das Kind da gelächelt hat, was möglich ist, Johannes der Täufer, als er noch nicht Johannes hieß, der hat nur einen Namen gehabt. Als er noch niemand war, bevor der Vater Zacharias den Namen ihm gab und Gott gehorchte was und das tat, was er tun sollte, der wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Wunder. Der spannst ab. Das kannst du gar nicht begreifen, was das alles ist. Ein Baby im Mutterleib, ein Embryo, wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und hüpft. Und preist Gott. Einzelne, die zu Jesus kommen oder zu denen Jesus kommt und bei Jesus bleiben, die zur Gemeinde kommen und in der Gemeinde bleiben, die einfach in der Schule Gottes bleiben und lernen, die werden eines Tages mit Christus regieren. Advent. Und ich predige zu einer Adventgemeinde, nicht zu den Adventisten. Nein, ich predige zu der Adventgemeinde, die sich auf Jesus vorbereitet, sich auf Jesus freut und über Jesus begeistert sind. Heilige sind ausgesonderte Menschen, rausgerufen aus dem Winkel, aus dem Winkel, aus der Ecke. Menschen, die einfach Ja zu Jesus gesagt haben. Und die meisten Heilige waren Einsiedler. Die meisten Heilige, komisch. Die lebten irgendwo zurückgezogen in der Wüste, auf dem Berg, in einem Kloster. Es waren keine Menschen, keine Massenmenschen, Einzelne. Weißt du, Heilige sind Menschen, die einfach sagen, wir wollen nichts mehr von dieser Welt. Diese Welt kann mir nicht das geben, was ich suche. Liebe, Freude, Frieden, Geborgenheit. Heilige sind Menschen, die sich automatisch von anderen abheben. Sonderlinge sind das. Und deshalb wundere dich nicht, wenn die Menschen dich als Sonderling bezeichnen. Weil du bist auf dem Weg Jesus entgegen. Du willst von diesem Plunder nichts mehr haben. Die Welt ist hier nicht mehr deiner wert. Was ist ein Auto? Blech. Was ist ein Haus? Nur gepresster Lehm und Styropor oder sonst noch was. Was ist das Geld? Da kannst du gleich Toilettenpapier nehmen und bedrucken. Verstehst du? Was ist das Geld? Ist gar nicht, oft gar nicht mal gedeckt. So, wir sind Bürger einer anderen Welt. Uns geht's wie dem Moses, wie dem Abraham. Moses hat alles zurückgelassen in Ägypten, das ganze Gold und die ganzen Pyramiden und hat lieber mit dem Volk Gottes Schmach gehalten, weil er wusste, ich gehe lieber mit Gott als mit dem Pharao. Und ich lebe lieber ein anderes Leben. Sie alle gehörten zu einem anderen System, einer anderen Organisation. Sie waren anders angelegt. Sie haben andere Prioritäten gehabt. Sie haben andere Grundsätze gehabt. Das sind Heilige. Jetzt ist die Frage, bist du auch ein Heiliger? Paulus schreibt öfter so zu Galatern, Korinthern und so weiter, an die Heiligen in Korinth. Du, das waren manchmal, weißt du, was die Gemeinde in Korinth waren? Die waren Chaoten oftmals. Und er schreibt an die Heiligen zu Korinth. Weißt du, die haben Unzucht getrieben, die haben, ach, was weiß ich, Blutschande getrieben und Dämonen, Angst vor Dämonen gehabt und wusste nicht, wenn ich in Zungen bete, verfluche ich Jesus, segne ich Jesus. Weißt du, die haben alles durcheinander gebracht und trotzdem waren es Heilige. Ich will dir ein Geheimnis sagen und pass auf, bleib heute da, geh nicht nach Hause, hör die Predigt bis zu Ende. Nein, denn es ist mir wichtig, dass du, sonst hast du nichts begriffen, was ich heute von Advent erzählen wollte. Die Adventmenschen, die leben so, wie Jesus gelebt hat. Und Jesus war ein Sonderling. Bitte, in aller Liebe. Ich habe Jesus lieb. Und alle, die Jesus liebten, waren Sonderlinge. Verstehst du, die waren komisch. Die Welt hat sie nicht verstanden. Und ich sage dir doch ein Geheimnis, die haben nicht einmal sich selbst verstanden. Die haben nicht einmal sich selbst verstanden. Sie lebten wie Jesus, sie dachten wie Jesus, sie redeten wie Jesus. Deshalb heißt es nachher Christus oder Christen. Innerlich sind sie durchgeheiligt worden. Die haben alles abgeschlossen, nichts mehr gesucht in dieser Welt. Die Welt war ihr nicht mehr wert. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Ihr aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Du musst richtig durchgekocht und durchgebraten werden. Durch und durch. Und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Adventsvorbereitung ist mehr als nur irgendwie ein bisschen sich auf Weihnachten einstellen, stille Zeit. Ich sage euch, diese stille Zeit, Weihnachten oder Adventszeit, ist keine stille mehr Zeit mehr. Es ist die hektischste Zeit des Jahres überhaupt. Da geht es nur noch, dass die Kassenglocken klingeln. Und sonst gar nichts. Weißt du, die Stille, dass man sich zurückzieht, meditiert, nachdenkt und auf Gott hört, das ist schon weit entfernt. Nur noch kaufen und verkaufen und konsumieren. Was schenke ich dem, was schenke ich dem? Ach, da muss ich an die auch noch denken. Und am Schluss bist du pleite. Verstehst du? Was, das ist Weihnachten. Das ist die stille Zeit. Eine unruhige Zeit. Der Heilige euch durch und durch. Das ist mehr als nur ein frommer religiöser Anstrich. Eine fromme Beschriftung, fromme Lackierung und Bemalung. Ein Geistlicher. Nicht das, was außen ist, zählt, sondern was innen ist. Jesus kommt mit seinen Geheiligten, die diese Welt abgelegt haben. Er kommt mit heiligen Menschen, die in Gemeinschaft mit Gott leben. Denen nicht wichtig, dass der ganze fromme Rummel ist, die nur Jesus suchen. Weißt du, der ganze fromme Rummel macht uns krank und kaputt. Wenn wir ganz ehrlich sind. Jesus kommt mit den Menschen, die von ihm abhängig waren, die auf ihn gewartet haben, die ihn geliebt haben. Heilige Menschen sind Menschen, die von Gott bestimmt worden sind. Das sind Adventgestalten. Auf Anregung des Geistes kam Simeon und die Hanna in den Tempel. Wo sind die Menschen heute, die vom Heiligen Geist angeregt werden? Da kann der Heilige Geist Vorschlaghammer nehmen und die reagieren immer noch nicht. In aller Liebe. Aber die, oh, heute passiert was ganz Großes. Heute kommt der Messias. Und das ist so ein kleines Baby. So ein kleiner Junge. Heilige sind Menschen, die nach der göttlichen Vollkommenheit streben, die im Einklang mit Gott sind, die Gott zu gefallen suchen und nicht den Menschen. 1. Petrus 1, Vers 16, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das sind diese 1000 Heilige und abertausend Heilige. Das sind die Kopien von Jesus. Habt ihr nicht aufgepasst? Der Junge sieht genauso aus wie sein Vater. Genauso wie sein Vater. Und wie die Mutter. In aller Liebe. Die Mutter weiß, dass es mein Kind ist. Aber der Vater, da muss man sagen, der sieht genauso aus wie du. In aller Liebe. So, Gott segne euch. Heilige sind Menschen, die also Ableger von Jesus sind. Und mit 1000 Heiligen kommt Jesus. Das wird eine Invasion geben. Das wird ein Kommen, nicht nur ein Gehen, sondern ein Kommen. Die Entrückung findet statt und dann wirst du zubereitet, schnell überkleidet, kriegst eine Krone, ein Zepter in der Hand und was weiß ich, sonst noch ein paar Diplomas und Zeugnisse und dann sagt der Herr so, du bist für Berlin zuständig, du bist für Hamburg zuständig, du bist für Kreuzberg zuständig. Du bist für, weißt du, du bekommst deinen Platz im Reich Gottes. Und er kommt mit 1000 Heiligen. Und auf der anderen Seite wird der Satan stehen mit seinen falschen Christusse, mit seinen falschen Kopien, die einfach verdreht sind. Und der wird unten stehen und sagen, wir sind Christus, wir sind die Propheten. Aber das wird alles nur maskierter Karneval sein. Der Satan maskiert und verstellt sich wie ein Engel des Lichts. Aber die kommen von oben, die Erlösten, die Heiligen, die 1000 Heiligen. Echte Heilige sind Kämpfer und Überwinder. Die tun mehr als nur die 10 Gebote zu halten. Die Heiligkeit klappt nicht aus uns heraus, sondern ist ein Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist macht uns zu Säulen. Der Heilige Geist macht uns zu Rittern und zu Kämpfern Gottes. Und nur der Heilige Geist macht eine neue Schöpfung. Und das sind die Heiligen. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Das ist Advent. Und die Frage ist, bin ich schon neu geworden? Hat sich bei mir schon was verändert? Wenn du morgens im Spiegel guckst, weißt, wenn du keinen Spiegel mal eine Weile hast und dann im Spiegel guckst, bist du erstaunt, was aus dir geworden ist. Mensch, ich bin so gealtert und so grau geworden. Was ist aus mir geworden? Verstehst? Schau dich in den Spiegel, wie Gott dich sieht. Und beobachte, hat sich bei mir was verändert in den letzten 5 Monaten? Oder 2 Wochen? Oder 2 Jahren? Oder 20 Jahren? Ich bin erstaunt, manchmal erschüttert. Bei vielen Christen hat sich nicht viel verändert. Die sind immer noch die Alten wie vor 20 Jahren. Singen die gleichen Lieder, sprechen die gleichen Gebete und gehen den gleichen Weg. Aber es ist nicht der Weg des Herrn. Der Herr will uns neue Wege führen. Der Herr will uns neue Aufgaben geben. Der Herr will uns neue Verantwortung übertragen. Heiligkeit besteht aus einer ständigen Verbindung mit Gott. Und immer so ihm ähnlicher werden. Dass man am Schluss nicht mehr unterscheiden kann, war das der Herrgott oder bin es ich selber. Das ist nämlich Gott ähnlich werden. Der Teufel kommt immer mit Halbwahrheiten, mit Täuschungen, mit Verdrehungen. Aber fang an, echt zu werden, wahrhaftig zu werden, ehrlich zu werden. Lebe immer so, dass du dir selbst im Spiegel gucken kannst und dich nicht schämen musst. Dass du sagen kannst, ich kann jederzeit mir in mein Angesicht gucken. Ich bin immer noch der Geliebte Gottes, den Gott, der Gott versteht. So, lebe immer so, dass du stolz sein kannst auf dich selbst. Und stolz auf die Gnade Gottes, das hat er aus mir gemacht. Und Gott möchte stolz sein auf dich und mich. Praise Gott. Und dass er sagen kann, ein treuer Knecht, eine treue Magd. Und du hast das gute Teil erwählt. Du bist in meiner Gegenwart. Sitz zu meinen Füßen, sagt Jesus zu der Maria. Gott umgibt sich mit heiligen Helden und Überwindern. In 1. Mose 33, Ich möchte die Geschichte ein bisschen betrachten mit euch. Mir geht es um Jakob heute. Jakob, das war ein Schlitzohr. Ein bisschen Buch steht. Ein Schlitzohr. Aber was Gott aus Schlitzohren machen kann. Weißt du, wie Gott Menschen verändert. 1. Mose 33, Vers 10. Jakob antwortete, Esau, ach nein. Nein, in diesem Gespräch Esau und Jakob, als die einander begegnen. Und dann antwortet er, ach nein, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk an aus meiner Hand, denn ich sah dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht. Das sagte Esau. Als ich dich sah, habe ich gedacht, der Herrgott guckt mich an. Die Liebe Gottes guckt mich an. Da dachte ich, ich sehe dein Angesicht. Du hast so freundlich ausgesehen. Was sehen die Menschen, wenn sie dich sehen? Sehen sie dich? Sehen sie Jesus in dir? Den Erlöser in dir, die Liebe Gottes. Und das passierte in der Nacht, als Jakob mit Gott rang. Das ist Adventvorbereitung. Und ich sag dir, richtige Adventsfeier. Wir machen Gemeinde-Adventsfeier. Aber das ist mit sich selber zuerst mal ringen. Mit sich selber fertig werden. Mit sich selber klarkommen. Und Jakob hat die ganze Nacht gerungen. Und als der dann dem Esau begegnet, ich sehe Gott. Den Leibhaftigen. So freundlich siehst du aus. Und Jakob ist in jener Nacht ein Freund Gottes geworden. Aus diesem Schlitzohr wurde ein Freund Gottes. Der Mensch sieht plötzlich hier, dieser Esau sieht plötzlich Gott in seinen Mitmenschen. Und da ist was passiert. Und deshalb mein Anliegen ist, dass in der Weihnachts- oder Adventszeit mit uns was passiert. Dass wir nicht mehr die Alten und die Gleichen bleiben. Gott ist unter uns, er ist bei uns, er ist in uns. Das ist was Gewaltiges. Seit Jesus und seit Pfingsten wohnt Gott im Menschen, nicht mehr in Tempeln und Gemeinderäume und Gemeindezentren. Er wohnt im Menschen selbst. Unser Leib, mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber das ist ein Prozess, bis das wird. Das ist ein harter Kampf. Jakob hat den Esau betrogen. Und dieser Betrüger steht und der Esau sagt, ich sehe Gott in dir. Ich sehe nicht mit den Betrüger, den Gauner, den Lügner. Ich sehe Gott in dir. Esau, der sein Feind war, der ihn umbringen wollte, der ihn hasste. Nach dieser Gottesbegegnung sieht er Gott in ihm. Und das ist, wie du deine Feinde lieben kannst. Wenn die Menschen plötzlich Gott in dir sehen. Nach der Gottesbegegnung. Nur dann passiert dieses Wunder, dass die Menschen plötzlich Gott in uns sehen. Vorher kann es noch religiös sein und singen und Halleluja schreien und was weiß ich alles, Lateinisch und Griechisch und Hebräisch sprechen. Das funktioniert nicht. Wenn du Gott begegnest, bist umgekrempelt und da passiert etwas. Ich sag euch, da passiert etwas. Jakob bekommt eine Einsicht. Er sieht plötzlich auch in Esau Gott, meinen Bruder, den ich betrogen habe. Da steckt auch Gott drin. Und plötzlich begegnen zwei Götter. Entschuldigung, aber dieses Bild will ich, dass du das verstehst. Menschen, die Gott in sich haben. Du hast Gott in dir und ich habe Gott in dir. Weißt du, was wir sind? Kinder Gottes. Und plötzlich sind sie bewusst, die Brüder. Und plötzlich ist Jakob bewusst, du, ich habe nicht den Esau betrogen, ich habe Gott betrogen. Und ich habe nicht meinen blinden Vater betrogen, sondern ich habe Gott betrogen, als ich dem Vater erzählte, ich bin Esau. Verstehst? Die haben sich an Gott versündigt, die Menschen. Und wenn wir mal Gott begegnen, dann merken wir plötzlich, ich sündige nicht gegen meinen Bruder, meine Schwester, ich sündige gegen Gott. Plötzlich ist der Esau und der Jakob kein gewöhnlicher Mensch mehr. Der Jakob hat mit Gott gerungen. Und er ist verwandelt worden. Und er sieht plötzlich Gott in Esau. Und Esau sieht in Jakob Gott. Hosea Kapitel 12, Vers 4. Er hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen, dieser Jakob. Im Mutterleib hat er schon seinen Bruder betrogen. Du siehst also, von der Geburt an sind wir allzumal Sünder und Betrüger. Entschuldigung, aber ich muss dir sagen, damit sich niemand was einbildet, ich bin schon gläubig zur Welt gekommen. Keiner kommt gläubig zur Welt. Jeder muss sich bekehren und sich für Gott entscheiden. Er hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Hosea 12, Vers 4. Wie wird man ein Gewinner, ist eigentlich mein Thema, mein Adventsthema. Viele kämpfen nur mit Menschen, mit seinen Geschwistern, mit Kollegen, mit Nachbarn, mit Eltern. Und sie sehen in allen der Teufel, der Teufel, der Teufel, der Teufel. Lass doch den Teufel in Ruhe. Vergiss den Teufel. Weißt du, lass den in Ruhe. Eigentlich, wir kämpfen gegen Menschen, weil wir nicht in Gott sind. Deshalb ist alles voller Dämonen, die ganze Welt. Und voller Teufel. Mit wem hat Jesus in der Wüste gekämpft? Jetzt will ich ein bisschen detaillierter werden. Mit wem hat Jesus in der Wüste gekämpft? Gewiss mit dem Satan. So steht es in der Bibel. Aber wo war der Satan? Wo lebte er? Mit wem hat Jesus in der Wüste gekämpft? Mit dem gleichen, mit dem auch Jakob gekämpft hat. Mit dem Teufel, der in einem ist. Der Teufel, der in einem ist. In dir kann Gott und Satan zugleich sein. Das ist erstaunlich, was du schaffst. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, aber die Versuchungen Jesu waren typisch menschliche Versuchungen nach Macht. Beweis denen, dass du Autorität hast, aus Steine Brot zu machen. Beweise, mach was. Und das ist die große Versuchung auch als Christen. Mach was, Mensch. Bete, leg die Hand auf, salb mit Öl, rufe den Namen des Herrn an und du wirst sehen, was für Wunder passieren. Weißt du, wir würden gerne jedem Mann und jeder Frau helfen, aber es ist nicht nötig und nicht möglich. Das muss der Herr tun. Wir würden alle gleich in den Himmel bringen, aber das muss der Herr tun. Beweise die Autorität. Und dann, weißt du, du denkst, es ist fertig. Der Herr Jesus hat den Sieg über Satan, über sein Ego, sein Machtstreben, seine Autorität. Das, was Jesus war als Mensch, an Gebärden, gleich wie ein Mensch empfunden, auch in seinen Gefühlen. Mach was! Und jetzt kommt die Maria. Meister, ihnen geht der Wein aus. Bitte hilf der Gemeinde. Und was sagt der Herr Jesus? Weib! Entschuldigung, das ist Altdeutsch. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Setz dich hin. Du siehst, da war wieder Versuch. Mach was! Mach was! Geschwister, wenn wir Kinder Gottes sind, wir machen gar nichts. Tut mir leid, was ich dir sage. Du wirst es mich nicht verstehen. Du wirst sagen, der Pastor Matthäus hat keinen Glauben. Nein, ich möchte Gott wirken lassen und ich mache nichts. Wenn Gott nicht das Haus baut, arbeiten alle umsonst, die da dran bauen. Wenn Gott nicht segnet, ist alles für die Katz. Mach was! Die Maria hat den Teufel geritten. Verstehst du? Mutter Gottes. Die liebe Maria. Mach was! Und Jesus weist sie so scharf zurück, wie kaum einen Menschen. Oder, weißt du, der Teufel hat Jesus nur für eine Weile frei in Ruhe gelassen. Und dann kommt der Petrus. Herr, das widerfahre dir nicht. Du siehst also, verschon dich. Lass dich da nicht kreuzigen. Das ist nichts. Wir brauchen dich noch. Und was sagt Jesus? Satan hinter mir. Verstehst? Aber das war gut gemeint von lieben Petrus. Der Petrus war nicht böse. Und alles, was der Teufel tut, ist nicht böse. Ist gut gemeint. Mach was, schon dich. Da sollst du nicht da hineingeraten in diesem Dilemma. Jesus wurde versucht. Beweise, dass du was Besonderes bist. Spring vom Turm. Aus dem 16. Stockwerk. So hoch gab es da gar nicht. Nur die Zinne des Tempels war das höchste Gebäude damals in Palästina. Spring von der Zinne des Tempels. Und du wirst sehen, die Engel werden kommen und dich tragen. Gott wird dich nicht fallen lassen. Gott wird dich nicht im Stich lassen. Im letzten Moment wird er dich auffangen. Von wegen. Der Herr Jesus hätte sich das Genick gebrochen. In aller Liebe. Advent ist, dass wir nicht das machen, was unsere Gefühle sagen. Dass wir nicht springen. Wenn Leute uns motivieren, tu was. Nein, es muss von innen herauskommen. Es muss der Heilige Geist gewirkt haben. Es muss geboren werden aus Wasser und Geist. Weißt du, was das alles bedeutet? Unter Tränen und Gebet. Mach was Besonderes. Gott ist mit dir. Die Engel werden dich auffangen. Von wegen. Der Teufel wartet schon und reibt sich die Hände. Warte mal, es springt er bald. Jesus wurde versucht. Du sollst Macht haben über alle Völker. Es gibt Christen, die um die Siegessäule marschieren. Da ein paar Mal in der Woche. Und ich denke, wir müssen den Sieg Gottes proklamieren. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Weißt du, der Herr Jesus baut sein Reich ganz anders, als du denkst und erwartest. In Schwachheit, in Demut, in Armut, in Krankheit. Und da beweist sich die Macht Gottes. Nicht, dass du da um die Siegessäule marschierst und geistliche Kriegsführung veranstaltest. Weißt du, was Paulus über solche Leute schreibt? Die fechten nur in der Luft. Da passiert gar nichts. Jesus hat die menschliche Seite besiegt und besiegen müssen. Vorher hätte das Ziel nicht erreicht. Und das ist diese menschliche Seite auch beim Jakob. Wenn er nur etwas nachgegeben hätte, Kompromisse gemacht hätte, auf die Versuchung Satans eingegangen wäre, dieser Herr Jesus, nur noch so auf die menschliche Seite reagiert hätte, er hätte versagt. Und so viele Christen werden verführt vom Satan, menschlich zu reagieren. Mach was. Im Garten Gethsemane. Das ist noch die letzte Station im Leben Jesu, bevor diese Entscheidungsschlacht stattfindet. Das ist Advent. Advent ist nicht nur ein Lichtlein brennt. Das ist viel mehr. Da brennt ein Feuer. Da hast du keine Ruhe mehr. Im Garten Gethsemane kam er nochmal in die Versuchung. Da schwitzte Wasser und Blut. Das ist Advent. Wasser und Blut schwitzen. Und er musste mit sich, und mit wem hat Jesus gerungen? Nicht mit Gott. Und nicht mit irgendeinem Engel. Und nicht mit irgendeinem jemand. Nein, er hat mit sich selbst gerungen. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dreimal muss er inbrünstig beten. Mit lautem Geschrei geht schon eine Meile weg, damit die Jünger nicht hören, wie schwer es ihm ums Herz ist. Er muss mit seinen Wünschen, mit seinen Träumen, mit seiner Zukunft kämpfen. Er muss sich Gott unterordnen. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist Advent. Wegbereitung für die Ankunft des Sohnes Gottes. Und der Kampf Jakobs in Peniel ist auch nichts anderes. 1. Mose 32. Von Vers 26 soll das alles lesen, aber ich streife nur ein bisschen, weil ich nicht die Zeit dazu habe. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte oder ihn nicht überwand, schlug er dieses Wesen, mit dem er Jakob so rang. Was ist ein merkwürdiges Wesen? Wer ist dieser eine? Ist es Gott? Ist es ein Engel? Ist es ein Dämon? Weil Jakob weiß doch gar nicht und er vermochte nicht, bis er einen Klaps auf den Hintern kriegt. Und er wird gelähmt. Eigentlich hat er einen Schlaganfall erlebt. Das war, was er erlebte dort. Ein Schlaganfall. Und plötzlich humpelt unser Bruder Jakob. Und wie lese ich hier weiter? Das Gelenk auf seiner Hüfte renkte sich aus. Von diesem Ringen, von diesem Kampf, diesem, wer bist du? Und er sprach, lasst mich gehen, dieser Mann, dieses Wesen. Denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und er sprach, dieser eine, dieser Unbekannte, wie heißt du? Als Gott nicht wüsste, wie dieser Bursche dort unten heißt. Als wenn er nicht kennen würde. Und er antwortete, Jakob, zum ersten Mal in seinem Leben bekennt er seine Farbe. Ich bin Esau. Verstehst du von wegen? Er ist Jakob, der Betrüger, der Gauner, der Schwindler, der Ganove. Mann. Und er sprach, dieses Wesen, wer das ist, ich verrate dir jetzt noch nicht. Ich spanne dich auf die Folter. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Gott und Menschen. Das ist Advent. Du kämpfst mit Gott und Menschen. Mit der göttlichen Seite und der menschlichen Seite. Und du hast gewonnen. Jakob, du hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sag doch, wie heißt du? Und er hat nicht geantwortet, wie er heißt. Hat er sagen können, ich bin Gabriel oder Michael oder Jesus oder irgendeiner dieser vielen Erzengeln. Wie heißt du? Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Merkwürdig, eine ganz mystische und merkwürdige Geschichte. Und Jakob nannte die Stätte Peniel und sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Geschwister, wenn wir mit uns drin kämpfen und ringen und überwunden werden und plötzlich humpeln und plötzlich Schlaganfall bekommen für den Rest des Lebens. Der Jakob war vielleicht 40, 50 Jahre alt. Das ganze Leben war noch vor ihm. Verstehst du, da wird noch Josef geboren, da geht es noch die Reise nach Ägypten. Da passiert noch so viel. Aber mittendrin im Leben wird er von Gott überwunden. In diesem Kampf, in diesem Ringen. Und er segnet ihn selbst. Und Jakob nannte die Stadt Peniel. Ich habe Gott von Angesicht gesehen. Und weil er Gott von Angesicht gesehen hat, kann er das Angesicht Esaus anschauen. Und als Esau das sieht, Jemine, Gott guckt aus ihm raus. Der Herr guckt aus ihm auch raus. Die Herrlichkeit Gottes schaut aus ihm raus. So, und als er an Peniel vorüberging, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seine Hüfte. Wunderbar. Eine Gottesbegegnung beschädigt dich. In aller Liebe. Kriegst einen Knacks. Das ist Gottesbegegnung. Verstehst du? Da hörst du dich. Weißt du, jetzt wirst du plötzlich gesund und heil. Da kriegst du eins auf dem Deckel. In aller Liebe. Und dann kannst du Halleluja schreien. Und dann stellt sich raus, ob du immer noch Halleluja sagst. Eine alte, seltsame Geschichte. Dunkle Geschichte, die mir, weißt du, als ich über diesen Jakob meditierte, hat mich so viele Fragen aufgeworfen. Und ich sagte, was ich alles dachte, was ich hier alles hineingelesen habe. Wer kämpft dort mit Jakob? Ein Dämon? Ein Engel? Oder Gott selbst? Und wen besiegt der Jakob? Kann man Gott besiegen? So, Jakob ist der Mann, der Mensch, mit einer Vergangenheit, mit einer Geschichte, der seinen Vater betrogen hat, seinen Bruder betrogen hat, alles berechnend macht. Weißt du, der hat sein Schwiegervater betrogen nach Strich und Faden. Der holt sich immer das Beste, was er haben will, das holt er sich, das kriegt er auch, das schafft er auch. Er ist ein Kämpfer, schon im Mutterleib war er schon ein Kämpfer. Weißt du, so ein richtiger Draufgänger. Er stritt immer wieder und nachdem er sich mit dem Schwiegervater verkracht hat, ist er losgezogen und dann geht er und plötzlich kommt ihm der Gedanke, mein betrogener Bruder wohnt auf der anderen Seite vom Fluss. Das ist sein Revier. Das Land Kanaan. Jenseits des Jabboks beginnt Esau sein Gebiet. Was mache ich bloß? Verstehst du? Und plötzlich wird er so herausgefordert. Er weiß, mein Bruder, das ist ein Draufgänger, genauso wie ich. Der ist zwar ein bisschen weichlich, ein bisschen sinnlich, dem ist das Essen wichtiger als das Göttliche. Und er hört plötzlich, mir kommt der Esau mit 400 Mann entgegen. Jetzt weiß er nicht, kommt er mir entgegen, um mich zu begrüßen, mich zu erstechen, kommt er mir entgegen, um mich zu sehen, was will er eigentlich? Oder mich von dem gelobten Land fernzuhalten, was will denn Esau mit seinen 400 Mann? Und Jakob kämpft mit einer Ungewissheit. Und Geschwister, das ist dieser Gotteskampf, in dem wir alle drinstecken. Das ist Advent, Ungewissheit. Was kommt auf mich zu? Und sich selbst besiegen ist der größte Sieg. Sich selbst besiegen ist der größte Sieg. Und das lernt Jakob jetzt in Peniel. Jakob steht an der Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft und er hat Angst. Seine Ängste besiegen ihn anscheinend. So wie Jesus. Jesus schwitzte Wasser und Blut. Bis du Wasser und Blut schwitzt, da muss schon ein Prügel dick kommen. Das machst du nicht so von selbst. Da musst du furchtbare Angst, Todesangst haben. Hier seine Ängste, den Jakob, seine Bedenken, sein Zweifel. Und er siegt über die Zweifel und über diese Bedenken. Und das ist sein Sieg. Und Geschwister, das ist Advent, dass wir uns auf Jesus vorbereiten, wenn Jesus dann uns ruft, dass wir bei ihm sind und dass wir dann als König und Priester wieder zurückkommen auf diese Erde. Die Zukunft liegt nicht hell und offen für Jakob. Seine Vergangenheit bedrückt ihn. Plötzlich wird das alte Gewissen geweckt. Weißt du, wenn es ans Sterben geht, plötzlich taucht alles Mögliche auf, alle Gespenster. Alles, was nicht bereinigt war. Plötzlich kommt das alles hoch. Plötzlich ist die Schuldfrage da. Mensch, ich habe den betrogen. Und da habe ich noch eine offene Rechnung. Und da bin ich schuldig geworden. Hör mal Sterbende an. Jakob denkt, das ist alles schon längst vergessen, abgelebt. hat verdrängt und einen Teppich gekehrt oder was er auch immer gemacht hat. Und plötzlich wird er eingeholt von seiner Vergangenheit, von seiner Geschichte. Und nichts mehr lässt ihn los. Jetzt wird es immer schlimmer. Je näher er zum gelobten Land kommt, desto schlimmer wird die ganze Geschichte. Die Erinnerungen wachen auf, die alten Erfahrungen, die Sünden holen ein. Er kann nichts ungeschehen machen. Da ist alles irgendwo gespeichert in unserem Computer. Irgendwo ist es drin. Sie verfolgen einen, sind unser ständigen Begleiter. Aber so kannst du nicht in den Himmel gehen. Das muss gelöst werden. Deine Vergangenheit muss gelöst werden. Und das ist dieses Ringen mit Gott. Seine Beziehung zum Esau ist schwer belastet. Weißt du, und das kannst du nicht einfach abschütteln. Ach, lass uns weitergehen. Anderes Thema. Weißt du, diese Geschichte wird noch Jahrzehnte Jakob beschäftigen. Nicht nur gerade jetzt in Peniel. Der ganze Betrug. Er wird von seinen 10 Söhnen betrogen. Das ist Josefs Kleid. Ach, guck mal, wir haben unseren Bruder verloren. Und er wird betrogen, bis Gott die Sache bereinigt mit dem Josef in Ägypten. Gott muss unsere Geschichte bereinigen. Und das geht nicht so einfach, sondern ist doppelt meistens. Doppelt gemoppelt. So, dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Was in Peniel passiert ist, Josef ist noch gar nicht geboren. Josef wird erst im gelobten Land geboren, nur nebenbei. Jakob versucht, nach seinen besten Kräften menschlich alles zu lösen, wie es nur geht. Er schickt eine Friedensbotschaft nach der anderen, ein Geschenk nach der anderen und sucht Versöhnung, aber kriegt keine Antwort. Kennst du solche Geschichten? Da machst du alles möglich, schreibst eine Postkarte nach der anderen, ein Anruf nach der anderen, immer, da ist der Anrufbeantworter geschaltet. In der Nacht schafft es seine Frauen auf der anderen Seite, seinen Besitz und so weiter. Und er bleibt zurück. Er bleibt zurück. Er selbst kehrt ans andere Ufer der Grenze zurück und wartet auf die Dinge, die kommen sollen. Und plötzlich ist dieser Mann, der Mensch in ihm, der alte Mensch, plötzlich wird er wach. Und er muss jetzt seine Geschichte verarbeiten. Advent ist Geschichtsverarbeitung. Alles, was da passiert ist, muss aufgearbeitet werden. Was da aufgewühlt ist, das muss zur Ruhe kommen. Alle Maßnahmen, die er in seiner Angst ersinnt, befreien ihn nicht von der Angst. Es wird noch schlimmer. Bis die ganze Nacht durchringen, die ganze Nacht kämpfen. Dieser mysteriöse Mann, mit dem hat er gar nicht gerechnet, der plötzlich aus der Finsternis irgendwo auftaucht. Und Jakob kann sich diesen Angriff nicht mehr mit seinen taktischen Winkelzügen berechnen, ausweichen, plötzlich ist er konfrontiert. Kann sich nicht mehr entziehen. Weißt du, vorher konnte er irgendeinen Trick sich einfallen lassen, aber Gott gegenüber kann er nicht mehr weiter tricksen. Jetzt muss er sich stellen, ein furchtbarer Angriff. Und hier wird sein ganzes Leben in Frage gestellt. Was war denn das, was ich da gelebt habe? Nur Betrug, Betrug, Betrug. Wo ihr nur hinguckt, ich bin ja richtig ein Betrüger. Alles, worauf man sich verlassen konnte, ist in dieser Nacht brüchig geworden. Liegt in Trümmern. Die Unsicherheit ist so groß wie nie zuvor in seinem Leben. Und Jakob merkt zuerst einmal, mit wem er zu tun hat. Ich habe mit Gott zu tun. Ich kann nicht mehr ausweichen. Weißt, wenn du mit Gott zu tun hast, dann kannst du nach links und nicht nach rechts. Du kannst nirgendwo ausweichen. Du bist konfrontiert. Entweder stirbst oder überlebst. Jakob weiß, es ist ein Kampf um Tod und Leben. Und ich kann nur die Zukunft gewinnen, wenn ich mich der Sache stelle. Und dann hält er sich fest, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist das Einzige, was er kann. Als er den Schlag bekommt, als er merkt, du, mit mir geht's nicht mehr weiter so. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin angeschlagen. Nun ringt er mit seiner Vergangenheit und er dachte, ich könnte alles vergessen. Ich habe es ihnen vergeben. Ach, der Esau, weißt du, ich habe alles vergeben, alles vorbei. Nein, nichts ist vorbei. In unserem Leben ist nichts vorbei. Es muss alles aufgearbeitet werden, in aller Liebe. Im Alter kommt alles nochmals hoch. Es ist raus. Warum? Weil es von Gott so angelegt ist. Das muss raus, was raus muss. Und nach langem Ringen berührt dieser Fremde die Hüfte Jakobs, drängt sich aus. Jakob wird körperlich angegriffen. Weißt du, und gerade im Alter kommen die ganzen Zipperleins. In aller Liebe, Gott segne uns. Verstehst? Und du wunderst dich, warum diese ganzen Zipperleins, warum all diese negativen Dinge. Gott will was aufarbeiten, dass du nicht mehr weiterlaufen kannst. Jakob ist noch mitten im Leben, Midlife-Krise angeschlagen für den Rest seines Lebens. Und alle sehen, mit mir stimmt was nicht. Ich humple. Ich muss am Stock gehen oder an der Gehhilfe, wenn es eine damals gegeben hätte. Verstehst? Er konnte es nicht mehr verbergen. Die ganze Welt sieht. Jeder weiß es. Mit mir ist was nicht in Ordnung. Die ganze Welt weiß es. Und er ist erschüttert. Seine ganzen Sicherungen sind durchgebrannt. Weißt du, er hat keine Antwort mehr auf sein Problem. Das ist es. Wenn Gott uns begegnet, sind wir sprachlos. Keine Antwort. Du kannst nur bitten, Herr, segne mich, hilf mich, steh mir bei. Lass mich nicht zu Schanden werden. Jakob ist so raffiniert. Verstehst du, selbst in dieser kritischen Stunde hält er sich an dem Herrn. Kann sich nur an Gott halten. Und dann muss Gott mit ins Spiel jetzt. Seine Hand muss er auf sein Leben legen. Bei einem auserwählten Gottes, bei einem Kind Gottes, Gott lässt nicht den Stich. Weißt du, Gott arbeitet. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Das ist Advent. Nicht nur süßer die Glocken klingen. Weißt du, Gott ist in allem und immer dabei. Gott beobachtet uns und Gott lässt uns lange laufen und gibt uns lange Frieden und Ruhe. Aber plötzlich hat seine Hand mit im Spiel. Und bitte jetzt haltet euch auch fest, was ich sagen möchte, aus persönlicher Erfahrung, nicht nur von Himmel und Gott und Glauben und Heiligen Geist. Nein, Gott ist überall mit drin, verwickelt, im Bösen wie im Guten. Verstehst du das? Im Bösen wie im Guten. Und der Hiob hat es begriffen, als Gott ihn fix und fertig gemacht hat und er in der Asche lag. Und die Frau sagt, sag deinem Gott ab, wir haben das Gute von Gott bekommen, Frau, und wir werden auch das Schlechte noch hinnehmen. Auch das ist von Gott. Beides kommt von Gott. Das Schöne und das Hässliche, Freud und Leid, Erfolg und Versagen. So, wir wollen immer nur das Gute haben. Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist wunderbar. Nein, auch das andere kommt vom lieben Gott. Als Kind Gottes bist du nie ohne Gott. Und du hast beides. Beides spielt sich in deinem Leben ab, das Gute wie das Schlechte. Gott ringt um uns und Gott ist es, wo wir angefochten werden. Ja, kann das der liebe Gott sein? Die Krebsoperation, der Schlaganfall, der Arbeitsverlust, der Todesfall. Kann das überall Gott sein? Ja, doch. Doch. Gott hat den Jakob verletzt. Den Menschen Jakob. Ihn zwingt kein dunkles Schicksal in die Knie. Konnte ihn nicht zwingen, aber Gott kann ihn in die Knie zwingen. Wenn du vor Gott stehst, bist machtlos. Da erfährst deine Ohnmacht. Gott selbst hat hier im Leben Jakobs seinen Lebensplan durchkreuzt und ihm alle sicheren Stützen zerbrochen, die Familie alles verteilt und der Esau kommt immer noch näher, immer näher. Da sieht er schon die Speerspitzen. Und jetzt muss er den Stock noch selber nehmen und am Stock laufen und humpeln. Galater Kapitel 5, Vers 24. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, heißt es dort in der Gute Hoffnung Übersetzung, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden ans Kreuz festgenagelt. Das ist Heiligung. Das ist Advent. Der hat seine Leidenschaften, seine selbstsüchtige Natur ans Kreuz festgenagelt. Niemand nagelt sich freiwillig ans Kreuz. Verstehst du? Also ich kann mich nicht festnageln. Das ist der Herr, der das macht. Der den römischen Soldaten schickt, der einen ausliefert, so wie Jesus ausgeliefert wurde. Das macht eine andere Hand, so wie der Herr zu Petrus einmal sagt, wenn du mal älter wirst, wird ein anderer dich gürten. Ein anderer wird dich pflegen. Ein anderer wird dich instand halten. Ein anderer wird deine Aufgaben lösen. Ein anderer wird dich bändigen und zügeln und erziehen. Ein anderer. Und dieser andere ist der Herr selbst. Ungewohnt. Jakob will sein Problem selber lösen, aber das geht nicht. Du kannst deine Probleme nicht selber lösen. Das kann nur der Herr. Aber zu dem einen Problem kommt noch ein anderes Problem. Jetzt hinkt er. Jetzt ist er behindert. Verstehst du, du hast gedacht, jetzt endlich habe ich durchgekämpft und bin durchgestanden, aber nein, jetzt zerschlägt der Herr einen. Jakob hält sich fest an diesem, der ihn geschlagen hat. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Das ist ein Geheimnis, was hier uns offenbart wird. Mittendrin im Leid, im Elend, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht. Segne mich, Herr, gib mir Kraft. Wie wird man ein Gewinner? Jesus im Garten Gethsemane, das beste Beispiel für uns. Dort ringt er mit seiner Natur, menschlicher Natur, ringt mit Gott, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Und als er zustimmt, als er Ja sagt, weißt du, was dann passiert? Kommt ein Engel und stärkt ihn. Du erfährst die Hilfe Gottes, den Segen Gottes, wenn du Ja sagst. Ja sagst zu deinen Schicksalsschlägen. Ja sagst zu deiner Krankheit. Ja sagst zu den Problemen, die da auftauchen. Ja sagen. Aber bis wir so weit sind, dass wir Ja sagen, da fließt viel Wasser vom Berg herab. Bis wir bewusst sind. Da ringen wir mit Gott und Engeln, Dämonen und weiß der Teufel mit wem was. Und erst wenn wir zerbrechen, kapitulieren, dann passiert das große Wunder. Dein Wille geschehe. Und dann kommt die schwerste Bitte. Ich lass dich nicht. Du segnest mich, den Herr. Ich lass dich nicht. Das ist dem Jakob sehr schwer gefallen, meines Erachtens. Mit diesem Schrei flieht Jakob von Gott zu Gott. Der eine, der das zugelassen hat, der ihn geschlagen hat, flieht und hält sich fest. Gott segne mich. Der Gott, der ihn niedergerungen hat, ihm seine Selbstsicherheit genommen hat, ihm Schmerzen zugefügt hat. Gott segne mich jetzt. Wenn du mich verstehst, verstehst du sehr viel. Mir ist wichtig, dass du das verstehst, was Gott wirklich ist, wie Gott arbeitet. Weißt du, er flieht zu dem Gott seiner Väter. Du hast doch zugesagt, ich bin mit dir und ich werde dich behüten und dich wieder gesegnet ins Land bringen. Aber was ist passiert? Ich bin ein kranker Mann. Und jetzt steht jetzt, Herr, stehe mein Gott zu deinem Wort und segne mich jetzt noch. Das, was du damals mir versprochen hast, dass es das in Erfüllung geht. Er flieht und fleht Gott an. Gib mir Zukunft. Lass mich nicht zerbrechen an meiner Schuld, an meinen Schmerzen. Er fleht zu Gott. Sei mir in meinem Leben gnädig, in meinem Leid, in meinem Elend. Lass, dass ich in diesem Leib immer noch Zukunft habe, dass mein Leben sich doch noch irgendwie entwickelt, aus mir doch noch mal was wird. Auch wenn ich humple und am Stock laufe, sei bei mir in meinem Leiden, die mich getroffen haben jetzt. Verstehst du? Weißt du, wir sollen, zu viele Christen, die werden mit ihrem Problem nicht fertig. Ja, im Namen Jesu, weg, 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 weg mit euch. Weißt du, je mehr du im Namen Jesu protestierst, desto schlimmer wird die ganze Geschichte. Lass dich in die Arme Gottes fallen. Jemand hat heute Morgen gebetet, Herr, ich kann nicht tiefer fallen als in deine Hand. Verstehst? Lass dich in Gottes Hand fallen. Egal, was passiert. Es geht doch nicht um deinen Körper, es geht nicht um dein Geld, es geht nicht um deine Arbeit, es geht nicht um deine Gesundheit. Sei bei mir, Gott, in meiner Friedlosigkeit, in meiner Zerrissenheit, in meinem Leiden. Gib mir Ruhe, Vater, segne mich. Ich möchte an dir mich nicht versündigen. Und gerade im Leid, da kommt der Teufel raffiniert. Sag doch deinem Gott ab. Verstehst du, da kommt die Rebellion und die Auflehnung. Warum gerade mir? Florian, geht zu den anderen und zünde ihre Häuser an und nicht meins. Du musst Gottes Antwort abwarten. Und hier, Gott fragt, wie heißt du? Wer bist du? Schwere Frage. Jakob bin ich. Ich bin der Jakob, der immer nur Vorteile sucht. Aber jetzt in diesem Fall hat er gar keinen Vorteil mehr. Steh mir nur bei, lieber Gott, in meiner Schwäche. Ich habe früher andere ausgenützt, aber jetzt, Herr, steh mir bei. Nütz mich nicht aus, lieber Gott. Dieser Jakob hat mit Gott und Menschen gekämpft und sogar gewonnen. So steht es in der Bibel. Er hat's gewonnen. Jetzt ist Jakob der Geschlagene, der Kampfunfähige, der vor Gott kapituliert hat, der am Boden liegt und hat doch gewonnen. Und genau das ist, was Gott will, dass du gewinnst. Obwohl alles schief läuft, alles daneben ist. Und er fleht um Segen und sagt, Gott, ich will mein Innerstes nicht preisgeben, ich will nicht verloren gehen. sprich mir noch deinen Segen zu. Und Segen sind einfach gute Wünsche. Was wir heute gemacht haben, das Baby gesegnet, gute Wünsche ausgesprochen, Gottes Segen mitgehen lassen. Alles andere macht der liebe Gott. Das können weder die Eltern, noch die Großeltern, noch die Urgroßeltern. Niemand kann das machen. Gott macht es. Gott hat seine Schwäche offenbart. Ich bin schwach für Jakob, wenn ich den Jakob sehe. Ich muss die Dinge bei ihm in Ordnung bringen. Und nachdem die Dinge mit Gott und Jakob in Ordnung gekommen sind, werden auch die Dinge mit dem Bruder in Ordnung, mit der Schwester, mit der Gemeinde, mit der Familie. Gott offenbart sich durch die Menschen, die in ihm sind. Mensch, du siehst aus wie der Herrgott. Ich sehe Gottes Angesicht in dir. Was macht einen Gewinner, einen Sieger aus? Weißt du, nicht, dass er da triumphiert, sondern der hat die Dinge im Griff. Der beherrscht es. Und dieser Jakob wird zu einem Liebling Gottes, zu einem Freund Gottes. In Jakobus Kapitel 2, Vers 23 heißt es, so ist die Schrift erfüllt, die das spricht in 1. Mose 15 und so weiter. Abraham hat geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er ist ein Freund Gottes geworden. Das Gleiche ist auch mit Jakob passiert. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. Und jeder hat seine eigene Gotteserfahrung. Der eine hat gelogen, dem anderen sind die Brunnen verschüttet worden und der nächste hat mit Gott gekämpft. Und Jakob bekommt jetzt einen neuen Namen. Und das ist auch wieder so mysteriös. Israel sollst du heißen, nicht mehr Jakob. Israel. Weißt du, dieser Name deutet in drei verschiedene Richtungen. Gott kämpft. Oder er hat mit Gott gekämpft. Oder du bist jetzt Gotteskämpfer. Diese drei Möglichkeiten. Gott kämpft. Er hat mit Gott gekämpft. Oder du bist Gotteskämpfer. Du hast mit Gott und Menschen gekämpft. Auch hier wieder verschiedene Deutungen. Mit wem hat dieser Mann gekämpft? Hier drin. Hat er geboxt und gerauft und gerungen. Bis zum Morgengrauen. Du, zwei Seelen habe ich in meiner Brust, sagen manche Dichter. Weißt du, und da ringt man. Wer hat Recht? Wer wird siegen? Den du fütterst. Der Wolf wird siegen. Merkwürdig. Keiner kann den anderen überwinden. Keiner vermag sich durchzusetzen, bis der eine sagt, Gott, ich lass dich nicht, segne mich. Zwei Kräfte ringen in dieser Nacht. Und am Ende segnet der eine den anderen. Die segnen sich gegenseitig, Geschwister. Da passiert etwas Ungewöhnliches. Ich lass dich nicht. Und der andere segnet's. Manche meinen, und es gibt verschiedene Auslegungen im Jüdischen, das war das alte Ego vom Jakob, was da so kämpfte. Der alte Mensch, immer berechnend, cool. Aber durch diesen Kampf wird er auf eine höhere Stufe aufsteigen. Weißt du, das war nicht ein Engel, sondern das war hier drin was. In seinem Haus, in seinem Tempel. Und dieser Kampf spielt sich im Jakob selbst ab. Manche denken, ein Engel ist erschienen. Vergiss es. Die ganzen Engelgeschichten, die sind drin in deinem Herzen. In aller Liebe. Ich will dir nicht deinen Engelglauben absprechen. Aber das ist, was passiert hier drin. Diese Wiederbegegnung passiert, diese Veränderung passiert hier drin. Andere sagen, andere Juden, andere Rabbiner sagen, ja, der Esau-Geist, das alte Wesen von Esau, das ist was, der Geist von Esau hat ihn so bekämpft und bedrängt in Not gebracht. Der ältere Bruder, denn er hat sich an der Ferse festgehalten. Das kommt wieder hoch aus der Vergangenheit. Esoteriker würden sagen, das Karma. Weißt du, die Erstgeburt. Aber der Erstgeborene bleibt Erstgeborene, auch wenn es 5 Sekunden mehr dazwischen liegt oder älter ist. Verstehst du, der Erstgeborene bleibt Erstgeborene. Da kannst du nicht viel machen. Ja, ich verkaufe dir meine Erstgeburt. Es geht nicht. Du bist immer noch der Zweitgeborene. So, die Gefühle der Schuld, der Scham und der Angst, mit denen hat er gerungen. Und er konnte sagen, ich bin im Recht. Ich habe dem abgekauft und er hat es mir versprochen, er hat es mir gegeben. Weißt du, das sind so viele Kämpfe, was in einem Menschen sich abspielen, wenn es um Gott geht. Römer Kapitel 9, Vers 11. Die beiden Kinder. Weißt du, da kannst du nicht sagen, der hat es eingebrockt. Das ist schon eine Urbestimmung gewesen. von Ewigkeit her. Die beiden Kinder waren noch nicht geboren. Keines von ihnen hatte entweder Gutes oder Böses getan, auch nicht der Esau und nicht der Jakob, keiner. Da sagte Gott zu ihrer Mutter, zu der Rebekka, der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Das ist eine ewige Bestimmung. Und das ist, wo wir Menschen ringen mit unserer ewigen Bestimmung. Warum bin ich der Zweite, der Dritte, der Zehnte, der Achte, wie David? Warum? Und alles passiert in jener Nacht, dieses aufwühlende Chaos, was in diesem armen Jakobs Herzen sich abspielt. In jener Nacht. Und er weiß, es geht um meine Erwählung und meine Bestimmung und um den Plan Gottes für mein Leben. Der Esau. Und das Interessante ist, nicht nur, dass der Jakob einen neuen Namen bekommt. Esau hat auch einen neuen Namen oder einen anderen Namen. Er heißt Edom. Edom. Kommt von Adam, der Mensch. Edom. So. Ist es der alte Ego von Esau, was da kämpft? Der Geist von der Mutter, der Geist vom Vater oder das Göttliche, wo auch immer. Und er sah, dass er ihn nicht überwinden vermochte, hat er kapituliert und sagte, ich lass dich nicht, segne mich, begegne mir. Und plötzlich bekommt Jakob eine neue Identität. Wir werden diese Tage über die nächsten Tage auch über unsere Identität sprechen. Eine ganz neue Geschichte. Und das alles passierte vor Sinai und vor Golgatha. Da ist noch nichts von der Erlösung gewesen. Der Mensch muss kämpfen. Jeder Mensch, der geboren wird, muss kämpfen. Seinen alten Schweinehund unter das Kreuz zu bringen. Hier in Pniel findet ein Mensch seinen Weg zu Gott, zu der Weltordnung Gottes. Seine eigene Identität, wer bin ich? Da kannst du nicht mehr andere kopieren und andere nachäffen. Ich bin Esau. Auch was die Mutter sagte. Geschwister, wir müssen auch mit dem fertig werden, was unsere Mutter uns, unser Vater gesagt hat. Und die Mutter Rebekka war es, die hier das Elend und Unglück eingebrockt hat. Du, jetzt wird der Isaac den Esau noch segnen. Pass auf, der pusht Gott ins Handwerk. Heute will ich dir sagen, was Gott mich gelehrt hat und was Gott mir gezeigt hat. Lass dich nicht auf fremde Karren spannen, dass du auf das hörst, was deine Mutter, dein Vater, dein Großvater, deine Großmutter gesagt haben. Du musst deinen eigenen Weg finden. Und das ist ein Kampf. Ich bin ich. Und ich lebe nicht mehr unter der Bestimmung der anderen. Tu nichts, wo du kein klares Ja hast. Erwarte nichts von anderen Menschen. Andere können dir nichts geben und auch nichts nehmen. Finde deinen eigenen Weg für diese Welt, für dieses Leben. Entweder du bringst etwas aus dir hervor und du schaffst es. Und der Same geht auf, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, was Gott von dir wollte. Oder du schaffst es nicht. Viele vernachlässigen ihre Bestimmung. Ich bin Jakob, dieser Alte. Und dann ist es, wo Gott was Neues schafft. Wo sich was verändert. Wo Gott Recht schafft jetzt. Jetzt bist du ein neuer Mensch, als er vor Gott kapituliert. Lass dich von anderen Leuten nicht demütigen und dich zu etwas machen, was du gar nicht sein willst. Finde deinen Weg zu Gott, und zwar selber. Und Jesus sagt, sammel Schätze, die im Himmel sind. Lauf nicht jedem Menschen nach. Frag Gott, was willst du, o Herr, von mir? Weißt du, da hätte so viel Leid und so viel Umwege und was weiß ich, alles sich ersparen können. Hätte er nur auf Gott gehört und nicht auf seine Mutter, die ihm sogar noch beim Kochen womöglich geholfen hat, das Leibgericht Isaaks zu kochen. Werde ehrlich zu dir selbst. Werde ehrlich zu dir selbst. Advent, das Reich Gottes kommt. Gott baut sein Reich. Gott lässt uns in den Spiegel schauen. Und da bist du vielleicht entsetzt jetzt. Mensch, das bin ich. Er lässt uns in den Spiegel sehen. Und wir erschrecken uns, was aus uns geworden ist. Der Jakob hat sich erschreckt, was ist aus mir geworden? Wie bin ich so gealtert, verlebt, verbraucht, verbraten? Aber Gott bringt die Dinge in Ordnung. Und bei uns passiert Entscheidendes, auch in unserem persönlichen Leben. Weißt du, Gott passt auf uns auf. Er ist der Hüter Israels, der Kinder Gottes. Er ist der, der uns leitet mit seinem Augapfel. Er ist es, der uns die Dinge zulässt. Und zuerst wird der alte Jakob verändert, seine Vergangenheit bereinigt und dann hilft ihm Gott. Weißt du, mit einem Betrüger, Jakob, kann Gott nichts anfangen. Mit einem alten Schwindler kann Gott nichts anfangen. Der muss ihn umkrempeln zuerst von innen her. Und Gott ist nicht interessiert an deiner Abstammung und was da alles ist. Nein, er will aus dir einen ganz neuen Menschen machen. Und viele bilden sich wie der Apostel Paulus da. Gott segne den Apostel Paulus. Weißt du, die bilden sich so viel ein. Was bin ich? Gott will uns zerbrechen. Auf der Straße von Damaskus lag er in Schutt und Asche. Runter von seinem Ross. Er ist blind geworden. Weißt du, dieser fromme Schnösel, Gott möge mir vergeben, dass ich so über Paulus denke. Aber alle, die sich was einbilden, sind Schnösel, mehr nicht. Dieser fromme Partylöwe. Verstehst du, überall eingesehen, Pharisäer unter Pharisäern. Lies Philipper Kapitel 3, Vers 5. Am achten Tag beschnitten, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräer, nach dem Gesetz ein Pharisäer, ein Eifer und Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, dass das Gesetz fordert, untadelig. Dieser religiöse Partylöwe. Am Schluss ist er der größte Sünder nachher. Sagt er, es gibt keinen größeren Sünder wie mich. Ich bin Verbrecher geworden. Und Gott hat zugelassen, dass er zum Verbrecher wurde. Sonst wären ihm nie die Augen aufgegangen. Weißt du, das Weiße, was die Leute haben, ist Einbildung. Werde echt. Und nur, wenn du echt geworden bist, wirst du ein Gewinner. Wahrhaftig. Plötzlich weißt du deine Schwächen und deine Stärken. Was du bist und was du nicht bist, was du kannst und nicht kannst. Und viele scheitern, einfach weil sie sich viel zumuten und noch nicht so weit sind. Deshalb zerbrechen wir sie. Unser Leben ist von Misserfolgen geprägt. Wir leben aber doch von der Gnade, ihr Lieben. Nicht von unserem Können und Kunst und was weiß ich. Du denkst manchmal, ich habe in meinen Augen alles richtig gemacht. Aber die Frage ist, hast du auch in den Augen Gottes alles richtig gemacht? Ich werde nie vergessen, als ich in Griechenland mal war, diese Felsenklöster in Motorea. Verstehst du, diese Felsen? Und da geht eine Legende rum. Aber ich glaube nicht, dass das eine Legende ist, sondern dass auch eine Wahrheit dahinter steckt. Während da der Mönch da den Korb hochzieht, sind da ein paar Touristen aus Amerika, Gott segne sie, aus Amerika, und dann fragt er, sieht, dass da die Seile schon halb gerissen sind. Dann fragt er den Mönch, wie oft wechselt ihr die Seile? Dann sagt er, jedes Mal, wenn sie reißen. Jedes Mal, wenn sie reißen. Da wechseln wir die Seile erst. Und auf der gleichen Art und Weise arbeitet auch Gott. Gott verändert uns, erneuert uns, schafft was Neues in uns, wenn wir zerbrechen. In aller Liebe. So werden wir ein Gewinner und Überwinder. Und so kommen wir mit uns selbst ins Reine. Wenn wir zerbrechen, scheitern. Wenn das Seil gerissen ist, wird es erneuert. Wenn du am Boden liegst und nicht mehr weiter kannst. Und zugibst, ich kann nicht mehr weiter, Gott. Ich will die Sucht überwinden. Du kannst so viel beten und so viel machen. Du musst erst mal zerbrechen. Das muss dich so anekeln, ankotzen. Und dann wirst du von selber frei. Du musst lernen, Ja zu deinem Schicksal zu sagen, dein Schicksal anzunehmen. Ja zu sagen, so wie Jesus im Garten Gethsemane, dein Wille geschehe. Gott erneuert uns erst, wenn wir uns nichts mehr einbilden, wenn wir am Ende sind. Wenn wir uns selbst so annehmen, wie wir sind, ich bin Jakob. Mach die Augen zu und gib zu, dass du das bist. So hat Gott mich gewollt. So hat er zugelassen, seine Hand ist in meinem Leben, seine Hand spielt mit in meinem Leben, gut und böse, alles kommt von ihm. Stimmt Gott zu, was alles in deinem Leben passiert und vertraue weiter Gott. Herr, segne mich. Verstehst? Klammer dich an ihn. Erst dann wirst du eine göttliche Adventgestalt. Wenn man sagen kann, mir geschehe, wie du gesagt hast, so wie die Mutter Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich war von keinem Mann, ich habe keine zu Hause, ich habe keinen Babywagen, ich habe keine Windeln, ich habe gar nichts. Aber mir geschehe, wie du gesagt hast, ich bringe den Sohn Gottes zur Welt. Wie? Keine Ahnung. Gott hat über unser Leben den Überblick und die Kontrolle. Und Gott sagt, ich will dich leiten, so wie beim Jakob. Ich will dich segnen und du wirst gesegnet zurückkommen. Mit zwei Völkern eigentlich. Weißt du, so hat Gott ihn gesegnet, dass er nach Hause kam. Du sollst aus der ganzen Geschichte deines Lebens gesegnet werden. Das ist das, was ich dir zu deinem Advent wünsche. Gesegnet. Weißt du, dass du mit Gott Sieger bist. Nicht aus dir heraus und aus deiner Energie, aus deinen Wünschen, aus deinen Willen. Nein, durch die Gnade Gottes. Halleluja. Lass uns aufstehen und wir wollen den Herrn noch preisen. Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst, Sieger zu werden, zu uns selbst zu kommen und dass jeder Einzelne sein Pniel erlebt, wo er vor Gott zerbricht, wo das Seil reißt, wo er zerschmettert wird und dann wird es ausgewechselt. Dann passiert was Neues in unserem Leben. Herr, und wir wollen was Neues in unserem Leben erleben und das ist der erste Advent, Herr. Halleluja. Es fängt langsam, aber sicher an. Du arbeitest an deinen Kindern. Wir sind in der Endzeit und wir werden für die Entrückung, für die Schar, die einst mit Jesus wiederkommen wird, vorbereitet. Und du sammelst deine Gemeinde, Heiliger Geist, und du bringst deine Kinder zusammen. Und ich preise dich, Herr. Ich rühme dich und ich bete dich an. Halleluja. Lasst uns weiter singen, Gott loben und preisen. Cornelius, du hast noch ein Lied.